Also da gibt es eigentlich zwei Gründe. Ich bin Münchner und als Münchner eben interessiert daran, in was für einer Stadt ich lebe und auch was die für eine Geschichte hat. Und dann bin ich zusätzlich noch Politikwissenschaftler und interessiere mich besonders für die politische Entwicklung Münchens. Ach ja, und Anarchist bin ich auch noch. Das heißt, mein besonderes Interesse gilt den Leuten, die in München, aber auch sonst wo versucht haben, Anarchie, die Freiheit von Herrschaft zu verwirklichen. Und da ist Erich Mühsam eben ganz berühmt. Da kommt man gar nicht um ihn herum, der fällt einem sofort auf.
Ja, Erich Mühsam als ein bedeutsamer Protagonist des Anarchismus in Deutschland. Er ist ja sicherlich nicht als Anarchist zur Welt gekommen, sondern das entsteht ja sozusagen selber in so einer Entwicklung, dass man solche Gedanken bekommt, solche Gedanken entwickelt. Wo kam denn Erich Mühsam, wenn wir es jetzt mal biografisch angehen, wo kam er denn her? Was war er für ein Mensch und was für einem Kontext ist er hineingeboren worden?
Geboren wurde Erich Mühsam am 6. April 1878 in Berlin, aber die Familie ist bald nach Lübeck umgezogen. Der Vater war ein Apotheker und hat seinen Sohn viel geprügelt und als der Erich dann in die Schule kam, dann wurde es dort auch nicht besser. Diese Lübecker Lehrer müssen ziemlich schlimm gewesen sein und das hat in Erich Mühsam einen Widerstandsgeist geweckt und das erste Mal bekannter wurde er als Schüler, da hat er sich in einem Artikel über den Direktor des Gymnasiums lustig gemacht. Der Artikel ist in der Sozialdemokratischen Zeitung erschienen, das war so das Linkeste, das er gefunden hat und das hat zu großem Vergnügen bei den Mitschülern geführt, aber auch dazu, dass er dann aus der Schule rausgeschmissen wurde und da wurde ihm schon klar, er ist ein schwarzes Schaf und hat sich entsprechend umgeschaut, wie kommt er aus dieser bedrückenden Umgebung weg, wie schafft er es einen Ausbruch zu bewerkstelligen. Und das hat er geschafft, indem er dann einfach weggezogen ist. Er hat sich von seiner Familie getrennt und ist nach Berlin gezogen, wo er sich einer Kommune angeschlossen hat.
Du hattest jetzt erwähnt, Erich Mühsam hat zunächst als Schüler erstmal in einer sozialdemokratischen Zeitung veröffentlicht. Das kann man ja sehen, dass im Kaiserreich die Sozialdemokratie ja quasi noch alle Teile der Arbeiterbewegung versammelt und ja sozusagen es radikalere Ansätze gibt, aber eben auch die reformerischen Ansätze, die später dann auch ja sich durchsetzen innerhalb der Sozialdemokratie. Wie war es denn bei Erich Mühsam, was seinen Weg zum Anarchismus betrifft? Und das hängt ja sicherlich auch zusammen, einerseits mit Konflikten, die es innerhalb der Sozialdemokratie gegeben hat. Andererseits finde ich das interessant von dem Kontext, was der Anarchismus zu dieser Zeit schon von der Tradition in Deutschland gehabt hat.
Ja, Erich Mühsam war mit den Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht eng verbunden. Er hat lediglich die dortige Parteizeitung in Lübeck genutzt, um seinen eigenen Frust über die autoritären Lehrer auszudrücken. Das war ganz natürlich, weil in der Sozialdemokratie damals verschiedene Richtungen im Grunde sich nicht einig waren, aber zumindest zusammengetan haben, weil niemand genau wusste, wie kommt man aus der kapitalistischen Ausbeutung und auch aus der staatlichen Unterdrückung raus. Wirklich in Kontakt mit Parteien kam Erich Mühsam erst viel später nach seiner Sozialisation als Anarchist. Da hat er dann versucht, bei den Spartakisten und Kommunisten, zumindest eine Kooperation zu erreichen, weil er die für die radikalsten hielt und er sich selbst ja auch als Kommunist gesehen hat. Nur eben als anarchistischer Kommunist, ein Kommunist, der keinen Staat will, wohingegen die später gegründete KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, eher das Leninsche Modell bevorzugt hat. Die Geschichte des Anarchismus in Deutschland hat einige Traditionen. Das ging eigentlich 50 Jahre vorher los, so etwa zu der Zeit der Deutschen Revolution 1848-49 haben sich verschiedene Richtungen herauskristallisiert und weiterentwickelt. Das war die Zeit, in der Stirner sein individualistisch-egoistisches Buch geschrieben hat. Das war aber auch die Zeit, in der zum Beispiel die Rehberger als selbstorganisierte Gruppe sich gegen den Kapitalismus von unten gewehrt haben. Und wie sich dann der Anarchismus, der Kommunismus, der Sozialismus und die Sozialdemokratie, wie die sich voneinander trennen, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte und sie begegnen sich auch immer wieder. Alle wollen sie das Ende von Ausbeutung der Arbeiterklasse, alle wollen sie, dass die Menschen in Freiheit, aber auch in Gemeinschaft leben können. Sie waren sich nur immer unsicher, wie man das erreichen soll gegen die Widerstände aus dem Reich, aus den Firmen, Chefetagen und so weiter.
Du hast ein Stichwort genannt, dem ich vielleicht gerne noch ein bisschen näher nachgehen würde, nämlich das Stichwort vom anarchistischen Kommunismus, Anarchokommunismus, so kann man es auch zusammenziehen. Und Erich Mühsam ist ein Protagonist dieses anarchistischen Kommunismus. Was steckt denn dahinter? Also vielleicht kannst du so ein bisschen skizzieren, was das für Gesellschaftsvorstellungen sind, die dem anarchistischen Kommunismus innewohnen.
Ja, der Anarchokommunismus ist nicht Erich Mühsams Erfindung. Erich Mühsam hat das eigentlich von dem russischen Anarchisten Pjotr Kropotkin und auf den ist er gestoßen über seinen Lehrer Gustav Landauer. Landauer hat sich als Sozialist gesehen, Erich Mühsam dann als Kommunist und es ist relativ schwer bei den Anarchisten da eine genaue Unterscheidung zu machen. Unter Kommunismus, naja, da ist sozusagen eine Art Zielvorstellung. Es soll das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft werden. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie auch im Marxismus. Zum Anarchokommunismus wird das dann, wenn man dieses Ziel auf einem direkten revolutionären Wege ohne diese Zwischenstufe eine staatliche Parteienherrschaft aufzustellen zu erreichen versucht. Aber die Übergänge sind gleitend, nicht ganz scharf zu ziehen. Erich Mühsam beispielsweise hat lange Zeit sich für die Diktatur des Proletariats eingesetzt, hat also diesen Begriff genommen, den wir ja auch von den Marxisten kennen, den wir auch bei Lenin lesen können. Und nun hat sich aber Mühsam dabei vorgestellt, dass in der Revolution nicht alle gleichermaßen mitmachen können, sondern die, die man besiegen will, also die Kapitalisten insbesondere, aber auch die Vertreter des Staates, dass denen die neue freie Ordnung aufgezwungen wird. Was er sich nicht vorgestellt hat, ist, dass das zu einer dauerhaften Herrschaft einer Partei wird. Deswegen gab es auch ständig diesen Streit zwischen Erich Mühsam und der KPD. Mal gehörten die zusammen, er war auch mal Mitglied, dann wieder wollten sie nichts voneinander wissen. Und so stand Erich Mühsam eigentlich zwischen allen Stühlen. Auf der einen Seite die Anarchisten, die ihm vorwarfen, mit diesen diktatorischen Kommunisten unter einer Decke zu stecken. Auf der anderen Seite aber die Kommunisten, die ihm gesagt haben, ja, aber du bleibst ja gar nicht auf Parteilinie, du gehorchst ja gar nicht, wenn ein Befehl aus Moskau kommt. Und da kann man sagen, ist Erich Mühsam einfach eine interessante Gestalt. Der Mann hat versucht, von beiden Seiten das, was er für das Beste hielt, miteinander zu vereinigen.
Nun hat Erich Mühsam als Anarchist, war ja ganz vielseitig aktiv, also er hat ja eigentlich immer wieder ganz viel betrieben. Du hast schon erzählt, dass er in Berlin Teil einer Kommune gewesen ist. Mhm. Da sucht er ja immer wieder Kontakte zu verschiedensten Projekten. Er schreibt für viele verschiedene Zeitschriften, gibt selber Zeitschriften heraus. Ja. Und bei all dem ist das ja auch nicht nur eine politische Betätigung, sondern er ist ja immer auch ein Dichter gewesen, hat Gedichte geschrieben, hat Prosatexte geschrieben. Es gibt die berühmten Schüttelreime von Erich Mühsam. Ja. Und das sozusagen bestimmt ja auch so ein bisschen die Kreise, in denen er sich in München bewegt, weil es sind ja Kreise von Dichtern und Literaten und Künstlern und Künstlerinnen, mit denen er sich da umtut und das finde ich ist ganz interessant, weil er selber ja viel darüber geschrieben hat, nämlich in seinen unpolitischen Erinnerungen und das sind ja Schilderungen von einer Bohem-Szene in München. Was ist denn das für eine Szene? Wie kannst du die vielleicht so ein bisschen beschreiben?
Also erstmal muss man sich klar machen, warum er das tut. Das Dichterische, das war ihm schon immer ein ja wichtiger Antrieb. Also er wollte sich künstlerisch betätigen, hat das aber auch gerne und eigentlich meistens sogar in den Dienst der Rebellion, der Befreiung und des neuen Aufbaus gestellt. Wir finden das in sehr vielen, also auch in den Schüttelreimen und ja in eher dem Lumpenproletariat zuzurechnenden frechen Gedichten, finden wir immer so eine rebellische Ader drin. Und wie ist er jetzt in diese, zu dieser Bohème gekommen eigentlich in München? Nach einer längeren Zeit, in der er durch ganz Europa gezogen ist, eigentlich obdachlos, oft hat er gehungert und hat versucht, sich ja als einerseits als Agitator für den Anarchismus, andererseits aber auch als Kabarett- und Gedichtvorträger sich durchzuschlagen, bis er nach München kam. Und da kamen dann alle Sachen zusammen, seine dichterische Tätigkeit und seine politischen Ambitionen. Denn das war so, der Gustav Landauer, der war ein bisschen älter als er und der war sowas wie ein Mentor oder sein theoretisches Vorbild auch, der hatte den Sozialistischen Bund gegründet. Das war so ein Versuch, über Siedlungen auf dem Land eine Art vorbildlichen kleinen Sozialismus zu machen, an dem sich dann andere Leute orientieren sollen, sodass man den großen Sozialismus aufbauen kann. Das war so die Strategie, wie man zur neuen Gesellschaft kommt, von Landauer. Und der Mühsam, der sollte jetzt in München genau für diesen Sozialistischen Bund eine Gruppe gründen. Und die hat er Gruppe Tat genannt. Und jetzt ist er aber anders als Landauer einer gewesen, der so ein, ja, Sympathie für die, die in der Gesellschaft ganz unten waren, hatte. Er hat, ja, Gesindel, hat man in München gesagt, also Lumpenproletariat, Obdachlose, Kleinkriminelle und so weiter. Und mit denen hat er so eine Art Geheimgesellschaft gegründet und hat die agitiert und radikalisiert und musste dann aber nach relativ kurze Zeit feststellen, dass die ihm entgleiten. Ja, also da gab es dann viele Kriminelle, die geglaubt haben, er hätte sie dazu aufgestachelt, immer noch mehr Diebstähle und Raubüberfälle zu begehen, weil das ja anarchistisch sei. Und das war dann aber nicht ganz so, wie Erich Mühsam sich das vorgestellt hat. Einer seiner Anhänger hat sogar eine kleine Bombe gebastelt und nachts auf einer Straße gezündet. Da ist zwar nichts dabei passiert, aber dieser junge Typ ist erwischt worden und hat sich auf Erich Mühsam berufen und dann hat er eben juristische Probleme bekommen, der Mühsam. Und dann hat er sich gedacht, irgendwie, das bringt's nicht. Mit diesen Leuten, die waren ihm alle sympathisch, aber die waren undiszipliniert auch und sie haben einfach vor allem für Probleme gesorgt. Also hat er sich gedacht, mit wem kann ich eigentlich gut reden? Und dann ist ihm wieder eingefallen, was er für ein Künstler ist und hat dann versucht, in München in diese Bohemien-Szene anzukommen. Und da ist er tatsächlich willkommen gewesen. Zwar wollten die anderen Künstler, mit denen er sich in Kneipen, in Kaffeehäusern getroffen hat und mit denen er diskutiert hat, mit denen er gedichtet hat, mit denen er sich künstlerisch betätigt hat und die er auch versucht hat, von seinen politischen Ideen zu überzeugen. Die haben ihn alle gut und lustig gefunden und haben es ausgehalten, dass er so radikale Ansichten hatte, aber wirklich gewonnen für den Anarchismus hat er sie auch nicht. Und entsprechend ist er dann enttäuscht worden, als ein großer Teil dieser Künstler, die sich ja doch alle als links und kritisch verstanden haben, als die beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs dann alle plötzlich Patrioten waren und jubelnd in den Krieg gezogen sind.
Nun, der Erste Weltkrieg, der im Jahr 1914 losgeht, der verändert ja ganz schön viel. Also der wirbelt ja alle politischen Koordinaten und alles, was man bisher gewohnt war, wirbelt dieses Ereignis durcheinander. Und Erich Mühsam ist dafür bekannt, dass er ja ein Pazifist gewesen ist, der gegen den Krieg agitiert hat. Soweit ich weiß, und das kann man, glaube ich, auch nachlesen in den Tagebüchern von Erich Mühsam, die im Verbrecherverlag ja erscheinen, hat er trotzdem auch am Anfang sozusagen erstmal irgendwie so ja auch in so einer ja positiven Kriegsstimmung erstmal reagiert. Wie kannst denn du da diesen Wandel von Mühsam beschreiben und wie er sich so zum Weltkrieg verhält?
Also das war relativ kurz, ganz zum Beginn des Ausbruchs des Krieges. Er hatte ja vorher seine Zeitschrift mit dem Namen Kain, also Kain wie Kain und Abel, diese Bibelfigur, hatte er rausgegeben. Das war eine Zeitschrift, die er ganz allein geschrieben hat. Die war nur von ihm. Und die letzte Ausgabe, nachdem der Krieg ausgebrochen war, da hat er dann verkündet, warum er die jetzt nicht mehr schreiben kann. Die hat er beendet, diese Ausgabe, mit der Hoffnung, dass die deutschen Soldaten sich gegen die Fremden wehren werden, um das Vaterland zu schützen. Und das hat er aber dann relativ schnell bereut, diese Aussage, die ja auch patriotisch und für den Krieg klang. Das war eine allgemeine Stimmung. Man ging in Deutschland allgemein davon aus, dass Russland der Aggressor ist. Und das hat viele Leute dazu geführt, erstmal so einen Verteidigungsreflex auszulösen. Bei Erich Mühsam, bei ganz vielen anderen auch. Auch bei Kurt Eisner beispielsweise, der dann ja später in Bayern die Republik ausrufen sollte, der damals noch SPD-Mitglied war. Aber Eisner hat es relativ schnell rausgefunden und das war dann auch Mühsam bekannt, dass keineswegs Russland Aggressor war, sondern dass bei Deutschland die Kriegsschuld liegt. Und dann war es relativ schnell klar, dass man das nicht mehr vertreten konnte. Und Erich Mühsam hat dann während des Krieges schon 1916 an Antikriegsdemonstrationen teilgenommen. Vorher wollte er sich mit der Spartakus-Gruppe zusammentun, die sich innerhalb der SPD als Kriegsgegner-Fraktion herausgebildet hatte, aus der dann später die KPD wurde. Allerdings wollten die zunächst nichts von ihm wissen, weil das waren eben Parteisozialisten und er als Anarchist war ihnen halt nicht geheuer. Später kamen sie dann doch zusammen und als die russische Revolution ausgebrochen war 1917 und Erich Mühsam davon hörte, da war er gleich begeistert und hat gesagt, ja, so können wir den Krieg beenden und hat dann agitiert gegen den Krieg, hat zu den wichtigsten Leuten gehört, die den großen Januarstreik in München organisiert hatte. Das war ein Streik in den Rüstungsbetrieben gegen den Krieg. Allerdings wurde er dafür auch bestraft und aus München verbannt. Gegen den Bann ist er dann im November, hat er verstoßen und ist nach München gekommen, ist erst zu den Offizieren gegangen, hat gesagt, hört mal zu, ihr habt mich verbannt, aber ich komme jetzt wieder zurück nach München, da könnt ihr gar nichts machen. Und die haben auch tatsächlich nichts gemacht, haben wohl schon gemerkt, dass sie bereits verloren haben. Und da geht's dann los mit der Revolution in München. Und Erich Mühsam ist dann einer derjenigen, die das betreiben und gehört zu denjenigen, die nach einer großen Demonstration am 7. November 1918, auf der dann auch Eisner zur Revolution und zum Frieden aufruft, da sehen wir Mühsam, wie der von Kaserne zu Kaserne läuft und den Soldaten dort zuruft, dass die Revolution ausgebrochen ist, dass die Republik ausgerufen wurde und dass jetzt Frieden herrscht. Und er schafft es, die Leute mitzureißen, die Soldaten in ihren Kasernen, sodass die ihre Waffen niederlegen und sich nicht mehr am Krieg beteiligen. Und als dann die reaktionären Kräfte versuchen, die Soldaten zu verwenden, um gegen die Friedensaktivisten vorzugehen, da gehören ihnen die Soldaten schon nicht mehr. Das sind die Soldaten bereits Republikaner und auch auf Friedensseite.
Du hast jetzt schon geschildert, dass es ja dann tatsächlich eine Revolution gewesen ist, die den Ersten Weltkrieg beendet hat. Also verloren war er schon, aber die Novemberrevolution erzwingt, dass es Friedensverhandlungen gibt und sozusagen stürzt das kriegsführende Gefüge, also das Kaiserreich, das bricht zusammen auch durch die Revolution. Und wir haben in Bayern ja eine Figur, die du auch schon erwähnt hast, nämlich Kurt Eisner, der von der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei dann ist und der ja auch Leute mitreißen konnte und mit großer Emphase da irgendwie die Revolution betrieben hat. Und bevor wir dann von einer Münchner Räterepublik oder Bayerischen Räterepublik sprechen, ist es ja Kurt Eisner, der eben den Freistaat Bayern ausruft. Das ist ja was, was man oft vergisst, nämlich dass diese Bezeichnung Freistaat Bayern eben aus dieser Revolutionszeit 1918, 1919 herkommt. Wir haben also einen Freistaat Bayern. Was hat denn Erich Mühsam in diesem Freistaat betrieben? Inwiefern hatte er da eine Rolle oder eine Funktion?
Das geht ganz von Anfang an los. Am 7. November hatte Eisner den Freistaat ausgerufen. Am 8. November bildet sich in München der Revolutionäre Arbeiterrat. Das sind Arbeiter, die sich Delegierte bestimmen, die für die Arbeiter und zwar für die revolutionären Arbeiter sprechen sollen. Und da wird Mühsam mit aufgenommen. Und das ist ein Gremium, das ständig für Radikalisierung und Beibehaltung des revolutionären Drucks führt, weil Eisner hätte gerne eine aufgeräumte parlamentarische Republik gehabt, in der er regieren kann, woran er allerdings gescheitert ist. Er ist dann nicht gewählt worden, die SPD und nicht die USPD hat die im neuen Jahr dann stattfindenden Wahlen gewonnen. Mühsam hat gleichzeitig, der hat gemerkt, irgendwie besteht jetzt hier ein Konflikt zwischen einerseits der Vorstellung, dass man eine parlamentarische Republik hat und andererseits der Vorstellung, dass man eine Räterepublik hat. Und Mühsam war für die Räterepublik. Er hat die ständig gefordert, hat eine sogenannte Vereinigung revolutionärer Internationalisten in München gegründet, die ganz eng dann auch mit der Spartakusgruppe zusammengearbeitet hatte. Und auch die Spartakusgruppe war eine Gruppe, die für Revolution und für ein Rätesystem war. Allerdings ein bisschen ein anderes Rätesystem, als Mühsam das gerne gehabt hätte. Erst im April 1919 ist dann tatsächlich eine Räterepublik ausgerufen worden. Das Parlament war vorübergehend außer Kraft gesetzt und hat nichts mehr selber durchsetzen können. Und Mühsam ist in dieser Räterepublik führend beteiligt. Das ist eine ganz auffällig anarchistische Räterepublik mit vielen Anarchisten, aber nicht nur an der Spitze, wenn man so in Anführungszeichen sagen kann. Die hält sich allerdings nur eine Woche. Am 13. April 1919 führt die SPD einen konterrevolutionären Putsch durch. Dabei wird Mühsam festgenommen und aus München entführt. Und damit ist er sozusagen weg von der Fläche. In München geht es schon weiter. Die Kommunisten, die sich aus der Spartakusgruppe gegründet haben, die übernehmen jetzt die Macht. Die bilden sozusagen eine zweite Räterepublik, die allerdings auch nicht erfolgreich ist und letztlich niedergeschlagen wird, militärisch, und zwar von rechten und rechtsextremen Freikorps einerseits und von SPD geführter Reichswehr andererseits. Die haben da gemeinsame Sache gemacht, um die Räterepublik niederzuschlagen, sodass stattdessen ein parlamentarisches System aufkommt. Und da erst wurde die ganze Revolution blutig. Eigentlich war es die Konterrevolution, die blutig war. Da gab es dann Klassenjustiz und Massaker an Arbeitern. Also wirklich viele tausend Tote. Das ist etwas, was man jetzt der Revolution selbst überhaupt nicht vorwerfen kann, die eigentlich ganz unblutig war.
Um Erich Mühsams Rolle in dieser Räterepublik nochmal sozusagen klarzukriegen, würde ich vielleicht nur nochmal kurz sozusagen die wichtigsten Ereignisse nennen, um so ja sozusagen sich so eine Abfolge vor Augen zu führen. Also wir haben so im November 1918 eben die Ausrufung des Bayerischen Freistaats durch Kurt Eisner, und Kurt Eisner ist ja dann schon auch von Rechtsradikalen im Februar 1919 ermordet worden. Im April 1919 kommt es dann zur Ausrufung der Räterepublik, und das ist ja vor allen Dingen diese anarchistisch geprägte Räterepublik, wie du das auch schon gesagt hast. Mhm. Und das ist ja interessant, weil die Kommunisten ja auch am Anfang da nicht sich hinter die Räterepublik stellen, sondern sagen, ja, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, die Zeit ist noch nicht reif für eine wirkliche Räterepublik, und ja, sozusagen sagt es ja auch offen, dass sie diese Räterepublik nicht unterstützt. Dann im Zuge der Bedrohung stellen sich die Kommunisten doch hinter die Räterepublik, beziehungsweise übernehmen sie und sagen, okay, in so einer Verteidigungssituation müssen wir uns doch hinter die Räterepublik stellen, und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wollen eben in der Situation, sind sie auch eben von dieser Verteidigungshaltung mehr in Richtung Revolution gedrängt, und deswegen rufen auch wir jetzt die Räterepublik aus. Das heißt, es gibt nur diese eine Woche, wo die Räterepublik so anarchistisch geprägt ist. Und das ist ja interessant, also weil sich daran ja vielleicht so ein bisschen festmacht, was bedeutet Anarchismus eigentlich, weil es gibt trotz allem oder trotz aller Gegnerschaft gegenüber Staat und Regierung, gibt es ja sowas wie eine Verwaltung. Vielleicht können wir das an Beispiel Erich Mühsam so ein bisschen festmachen, was das für eine Gestalt hat. Also was hat denn Mühsam als ja sozusagen Abgeordneter oder Funktionär der Räterepublik, was hat er denn da gemacht, auch wenn es nur eine kurze Zeit gewesen ist?
Im Grunde haben die Anarchisten und die anderen Volksbeauftragten in dieser einen Woche gar nicht viel gemacht. Die waren schon durch die monatelangen vorherigen Streitigkeiten um die Frage, wie soll eigentlich der Freistaat organisiert werden, wie soll der geordnet werden, ziemlich ausgebrannt, habe ich den Eindruck, wenn ich die Dokumente von damals lese. Und Mühsam selbst hat sich vor allem als ein Agitator und Redner hervorgetan und als jemand, der Verhandlungen führt und in diesen Verhandlungen vor allem versucht, die Kommunisten auf die Seite der Räterepublik zu bekommen. Das ist das, was er vorher macht, und das macht er auch während der Rätezeit. Und damit ist er allerdings nicht erfolgreich. Im Grunde besteht sein Erfolg, gelingt ihm der Erfolg erst dadurch, dass er festgenommen und entführt wird, weil dadurch erst, sagen wir mal, das Kalkül der Kommunisten in Richtung Räterepublik aufgeht. Denn die Kommunisten hatten ein anderes Interesse. Die Kommunisten waren nicht gegen ein Rätesystem, sondern sie waren nur gegen ein Rätesystem, in dem die kommunistische Partei nicht an der Spitze steht. Ja, den Kommunisten war es wichtig, dass die Kommunisten regieren, und den Sozialdemokraten war es wichtig, dass die Sozialdemokraten regieren. Entsprechende politische Entscheidungen haben sie getroffen, und mühsam, so wie Gustav Landauer und andere, die haben gewollt, dass niemand regiert, und deswegen immer darauf bestanden, dass sie einen provisorischen Zentralrat haben, provisorische Volksbeauftragte sind und so weiter. Aus einer Machtperspektive kann man vielleicht sagen, das hat sie geschwächt, und die Kommunisten haben den Anarchisten zu Recht vorgeworfen, dass sie nicht von Anfang an insbesondere die Verwaltung des Staates zerschlagen haben. Das hätten die machen müssen, denn es saßen ja noch aus der Kaiserzeit, aus der Monarchie, die alten Beamten in den Amtsstuben und haben ständig einen amtsinternen Widerstand gegen die Anarchisten an ihrer, sagen wir mal, Ministeriumsspitze opponiert. Also das war eine, der Versuch, irgendeine anarchistische Entscheidung durchzusetzen, ist üblicherweise daran gescheitert, dass die subalternen Beamten das einfach nicht gemacht haben. Und genauso kann man sagen, dass die Gründung einer Roten Armee viel zu spät geschehen ist und dass auch die Enteignungen der Betriebe nur halbherzig angegangen worden sind. Wobei andererseits eine Woche, die man nur hat, um solche großen politischen Ziele durchzusetzen, auch ein bisschen wenig ist.
Du hattest erwähnt, dass Erich Mühsam schon vor sozusagen der Niederschlagung der Räterepublik entführt worden ist, festgenommen worden ist. Vielleicht kann man ja sagen, dass es sein Glück gewesen ist, weil du hattest schon erwähnt, es ist ja ein Massaker, das da angerichtet wird, und ganz viele Revolutionäre, die sich eben an dieser Räterepublik beteiligt haben, sind gestorben durch die Konterrevolution. Ja. Was ist denn mit Erich Mühsam dann passiert nach der Niederschlagung der Räterepublik?
Also man kann das wirklich so sagen. Gustav Landauer ja wurde ganz viehisch ermordet in Stadelheim, wo bis heute übrigens noch ein Gefängnis ist. Das hätten die auch gern mit dem Erich Mühsam gemacht, aber der saß ja bereits im Gefängnis, und im Juli 1919 ist ihm dann ein Hochverratsprozess in München gemacht worden, wo er zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt wurde. Und während er dann in der Festung saß, hat er fast nur Kommunisten als Mitgefangene gehabt. Das lag daran, dass eben es den SPD-geführten Putschisten nur gelungen ist, Kommunisten festzunehmen. Die Anarchisten haben sie sonst bis auf Mühsam nicht gekriegt. Und den Rest seines Lebens verbringt eigentlich Mühsam zwischen anarchistischen und kommunistischen Organisationen. Erstmal im Gefängnis, da tritt er sogar der KPD bei, erstmal im September 1919. Allerdings erfährt er anschließend, was Lenin tatsächlich in Russland gemacht hat. Das schockiert ihn, und die KPD macht aus seiner Sicht auch einen Rechtsruck in diesem Monat, sodass er im Oktober 1919 schon wieder aus der KPD aus. Jetzt war er 6 Wochen lang Parteikommunist, und erst 1924, im Dezember 1924, wird er erst aus der Haft entlassen, die ganz scheußlich für ihn war, weil er von den Wärtern misshandelt wird und die Mitgefangenen ihn jetzt auch schneiden, weil er eben aus kommunistischer Sicht ein Verräter ist. Er ist wieder ausgetreten. Erst als er wieder draußen ist, kann er ab 1925 in verschiedenen Organisationen tätig werden. Und zwar einerseits in kommunistischen, wie der Roten Hilfe, die sich um politische Gefangene in Deutschland und auch international kümmert. Andererseits eben in anarchistischen Organisationen, wie der Föderation kommunistischer Anarchisten Deutschlands oder der Anarchistischen Vereinigung in Berlin oder der Freien Arbeiterunion Deutschlands. Das ist eine syndikalistische Gewerkschaft. Und er lebt jetzt wieder in Berlin. Das scheint ihm, also von München hat er wohl die Schnauze voll. Berlin, da lebt es sich für ihn besser, und gibt auch wieder eine neue Zeitschrift heraus. Fanal heißt die. Und so lebt er oft mit großen wirtschaftlichen Nöten, aber die kennt er ja aus seinem Leben in Berlin, bis die Nazis die Macht ergreifen. 1933, da erscheint noch sein politisches Testament, oder vielleicht sogar sein Hauptwerk, das heißt Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Darin beschreibt er den Anarchokommunismus, wie er ihn sich vorstellt. Und anschließend wird er noch in der Nacht vom Reichstagsbrand, also vom 27. auf den 28. Februar 1933, wird er verhaftet von der Gestapo und ins Konzentrationslager gesteckt. Und dann wandert er sozusagen von Konzentrationslager zu Konzentrationslager, bis er am 10.07.1934 dann im KZ Oranienburg von SS-Männern ermordet wird.